Guten Morgen auch nochmal von mir. Der Titel: Sind die Wunder der Bibel tatsächlich passiert? Blinde sehen, Lahme gehen, Tote werden auferweckt und. Die Bibel ist voll von unglaublichen Wundern. Von der Entstehung Jesu bis zu seinem Abschied ist sein Weg gesäumt durch Wunder. Und diese Wunder sind unheimlich, diese Wunder sind manchmal verstörend. Und wer an Wunder glaubt, der wird oftmals müde belächelt. Innerhalb und vor allem außerhalb der Kirche. Wie oft habe ich als Christ, als Theologiestudent und auch als Pfarrer gehört, na du armer Carsten, musst ja an solche Dinge glauben. Das ist die Frage. Müssen wir als Christen an solche Dinge glauben? Oder wie gehen wir mit den Wundern in der Bibel um? Oder noch viel konkreter mit den Wundern, die auch hier in dieser Gemeinde berichtet werden. Sind solche Berichte wahr? Sind sie tatsächlich passiert? Schließlich ist ja bei Gott nichts unmöglich, so sagt die Bibel. Oder sind solche Berichte absurd, fromme Spinnerei, frei erfunden, weil naturwissenschaftlich betrachtet nicht alles mit rechten Dingen zugeht? Eins ist mir wichtig, was ich voranstellen will, und zwar: In Fragen Gottes und des Göttlichen kann es keine strengen Beweise geben. Und es kann auch keine strengen, zwingenden Gegenbeweise geben. Es kann Hinweise geben, es kann Plausibilitäten geben, es kann Fingerzeige geben. Und natürlich für den Einzelnen persönlich kann es eine innere Gewissheit geben. Und so ist es eben auch bei den Wundern. Es reicht nicht zu sagen, so steht es in der Bibel, Punkt, und deshalb ist es wahr. Schließlich besteht ja Glaube immer an etwas zu glauben, was nicht ganz so greifbar ist. So nicht. Wir brauchen tatsächlich Argumente und nicht bloß autoritäre Vorgaben. Aber auch die Gegenseite, die mit Bestimmtheit sagt, dass die Wunder frei erfunden sind, fromme Legenden, symbolische Ausschmückungen, auch die müssen Argumente für ihre Position finden. Auch da reicht es nicht, einfach zu sagen, weil wir Wunder nicht erklären können, gibt es sie nicht. Pia hat eine wunderbare Geschichte vorgelesen im Lobpreis, als Jesus über Wasser wandelte. Nun kann man natürlich sagen, das ist eine fromme Erfindung, denn das kann so nicht passiert sein, weil ein Mensch kann eben nicht über Wasser gehen. Selbst im Toten Meer, wo der Salzgehalt sehr hoch ist, kann man sich reinlegen, aber drüber gehen ist unmöglich. Gegenfrage: Ist Jesus nur ein Mensch oder ist Jesus nicht auch Gott? Und kann Gott nicht Dinge tun, fernab unserer naturwissenschaftlichen Erklärungen, Dinge, die wir nicht wissenschaftlich beweisen können? In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich einen dritten Weg entdeckt und an dem möchte ich euch teilhaben. Neben der kategorischen Ablehnung gibt es auch immer wieder Wissenschaftler, die versuchen, solche Wunder zu erklären. Und ein Wissenschaftler der Florida State University, Doro Nove, erklärt den Wasserwandel Jesu folgendermaßen. Er sagt, Jesus ist tatsächlich über das Wasser gegangen, allerdings über gefrorenes Wasser, über Eis. Nove erklärt, dass es in der Region um den See Genezareth in den letzten 12.000 Jahren wahrscheinlich immer wieder zu überraschenden Eisbildungen gekommen ist. Zwar, so Nove und seine Kollegen, ist es in der jüngeren Geschichte dort nicht mehr zu solchen Wetterphänomenen gekommen, aber vor 1500 bis 2500 Jahren, als die Atmosphärentemperatur noch etwa 3 Grad niedriger war als heute, war das wahrscheinlich immer wieder der Fall. War das sehr wahrscheinlich immer wieder der Fall, heißt es in dem Text. Die Ursache für die immer wieder auftretende Eisbildung hängt mit Besonderheiten des See Genezareth zusammen. Denn dieser wird einerseits von unzähligen Süßwasserquellen gespeist, aber im Norden, wo Bethsaida liegt, wo Tapka liegt, wo Jesus vor allem wirkte, dort gibt es auch Salzwasserquellen. Und die Wissenschaftler analysierten die Dynamik des Wassers über diese Quellen und stellten fest, dass es normalerweise nicht gefriert. Aber bei Kälteeinbrüchen, wie es sie wahrscheinlich in der Antike immer wieder mal gab, etwa alle 160 Jahre, konnte sich dort tatsächlich überraschenderweise Eis bilden. Es könnte also sein, so vermuten Nove und seine Kollegen, dass die Geschichte vom Wasserwandelwunder ihren Ursprung in einem sehr seltenen Wetterphänomen hatte. Und jetzt kommt das überzeugendste Zitat. Da das Quelleneis relativ dünn ist, könne jemand, der dort steht oder geht, bei Beobachtern aus einiger Entfernung den Eindruck erwecken, er ginge über das Wasser. Und dies gilt umso mehr, wenn es geregnet und sich auf dem Eis eine Wasserschicht gebildet hätte. Soweit die wissenschaftliche Erklärung, alles gut. Mich hat das nicht so sehr überzeugt, mir fällt es schwerer dran, an solche theoretischen Bedingungen, Wahrscheinlichkeiten zu glauben, als dass Jesus als Gottes Sohn einfach so über das Wasser gegangen ist. Lasst uns jetzt mal diese Geschichte als wahr voraussetzen, als real, dass Jesus tatsächlich in dem Sturm den Jüngern auf dem Wasser entgegenkam. Denn wenn ich diese Geschichte unvoreingenommen und als real anerkenne und lese, dann merke ich, dass diese Geschichte nicht relevant ist als historischer Zeitungsbericht, sondern dass diese Geschichte etwas mit mir, mit meinem Leben zu tun hat. Die Jünger sind nachts auf dem See Genezareth unterwegs. Und der See Genezareth wird auch Galiläisches Meer genannt, weil es kein kleiner Teich ist, sondern riesengroße Ausmaße hat. Und stellt euch vor, ihr seid nachts in einer kleinen Nussschale unterwegs, dort gab es damals keine Lichter, und unter euch das Wasser, das hunderte Meter tief ist. Schon allein das ist bedrohlich. Im Dunkeln auf einem See, man weiß nicht, was unten in dieser Tiefe auf einen lauert. Man sieht kein Licht, man sieht das Ufer nicht. Und dann kommt auch noch ein Sturm auf. Meer, Nacht und Sturm rufen Angst hervor und sind eine tödliche Bedrohung. Und hier wird die Geschichte für mich relevant, denn auch ich kenne solche Ängste, Todesängste, auch ich kenne solche Bedrohungen in meinem Leben. Wenn zerstörerische Wellen über mir und meinem Leben zusammenbrechen, ich in der tiefsten Dunkelheit bin, von unten Angst habe und von oben Angst habe und nicht mehr ein- und aus weiß. Und dann lese ich eben in der Bibel eine solche Geschichte, dass die Jünger auch Angst vor dieser Bedrohung hatten, in der dunklen Nacht auf stürmischer See, Todesangst. Und dass sie aber nicht alleine bleiben, sondern dass Jesus ihnen entgegenkommt und ihnen die Angst nimmt. Er, der Lebendige, der Gegenwärtige und nahe Gott. Und ich verstehe dann, wenn Gott nachts im Sturm den Jüngern entgegenkommt, wenn das Jesus kann, da kann er auch meine Ängste abstellen, beseitigen, überwinden, bekämpfen. Jesus gehören die Naturgewalten und er ist auch stärker als die Stürme in meinem Leben, in meinen dunklen und bedrohlichen Nächten. Und im Matthäusevangelium wird dieses Wunder, diese Geschichte noch erweitert um den Petrus, der dann über Bord steigt und Jesus einige Schritte entgegenkommt. Bedeutet, wenn ich nur ganz kleinen Anteil am Glauben an Gott habe, dann habe ich Anteil an Jesus Christus und kann auch wunderbare Dinge vollbringen. Wenn man nur ein wenig Glauben hat, dann darf man teilhaben an dieser Kraft Gottes, die über Mächte und Tod triumphiert. Ich erinnere mich noch an eine Nacht, eine sehr dunkle Nacht für mich, vor vielen, vielen Jahren. Und wenn ich zurückdenke, dann kann ich es noch körperlich nachspüren, wie mir damals es kalt den Rücken hinablief. Ich lag in meinem Bett und schlief, es war in meiner Vorbereitungszeit auf das erste Examen und ich wurde plötzlich in der Nacht wach. Und ich richtete mich in meinem Bett auf und ich erlebte eine Anfechtung, die ich vorher und nachher nie erlebt hatte. Und ich hatte den Eindruck, dass in meinem Raum, in meinem Schlafzimmer eine dunkle Gestalt steht. Und ich konnte sie förmlich sehen. Und in diesem Moment zitterte mein Körper. Schweiß lief mir runter, mir war kalt und heiß zusammen und ich war erstarrt vor Angst. Und ich fürchtete mich. Ich hatte richtige Ängste, ich hatte sogar Todesangst. Und aus einem für mich nicht zu erklärenden Impuls richtete ich mich auf und schrie in diese Dunkelheit des Raumes, mein Gott ist stärker als du, hau ab. Und als ich diese Worte ausgesprochen hat, fielen alle Ängste von mir weg. Alles war weggeblasen. Der Sturm legte sich, ich drehte mich im Bett um und schlief im wahrsten Sinne des Wortes seelenruhig wieder ein. Ich habe keine Erklärung bis heute, Ich weiß nicht, ob das Einbildung war, ein sehr starker Traum, ob ich wirklich wach war, ob die Prüfungssituation mir irgendwie einen Streich gespielt hat, meine Gedanken, meine Nerven. Ich weiß aber, für mich war das damals sehr, sehr real, diese Angst. Und es war für mich auch sehr, sehr real, wie diese Angst plötzlich verschwunden war. Ich erlebte wie die Jünger in der Geschichte diese Stillung meines Sturmes, dass Jesus böse Mächte besiegt, dass er stärker ist als meine Ängste und dass er mir auch in dunklen Stunden ganz nahe ist und hilft. Und so wurde dann diese alte Geschichte, die man schnell überliest oder belächeln kann, für mich real. Und ich glaube, wenn wir all diese Wundergeschichten aus der Bibel beiseite schieben und nicht mehr lesen, dann verstehen wir etwas sehr Zentrales von Gott nicht mehr. Manche tiefe Wahrheit erkennen wir, wenn wir diese Geschichten lesen, wenn wir diese Geschichten erstmal als real annehmen und dann schauen, was haben sie mit mir, mit meinem Leben zu tun. Und deshalb gehören die Wundergeschichten zu mir, zu meinem Leben und auch zu meinem Glaubensleben, auch wenn ich sie nicht erklären kann an vielen Stellen. Bereichernd sind sie. Aber es sprechen auch wissenschaftliche Gründe für diese Wunder, die Jesus getan hat. Die neuere neutestamentliche Forschung, ich habe extra nochmal mit Marco Frenschkowski telefoniert, ist sich mit überwiegender Mehrheit einig, dass die Bewegung um Jesus eine Heilungsbewegung war. Dass Jesus Menschen tatsächlich geheilt hat, körperlich geheilt hat, wird von der seriösen Forschung nicht bestritten. Und als Argument dafür gilt die breite Textbasis, dass man nicht das Leben Jesu geschmückt hat mit 1-2 Wundern, sondern in der Bibel werden in den Evangelien rund 30 Wunder Jesu beschrieben. Und das ist so eine breite Textbasis, dass die Wissenschaft sagt, das muss einen guten Grund haben. Und auch die Berichte über die Apostel, wenn wir sie lesen und rausstreichen würden, wäre die Geschichte nur halb so lang. Und ein anderer Hinweis auf die Authentizität der Wundertätigkeit Jesu ist ein ganz kleiner Vers, den man gerne überliest aus dem Markus-Evangelium, der auf etwas Überraschendes hinweist. Dort heißt es, und Jesus konnte dort, in Nazareth, keine Wunder wirken. Nur wenige Kranke heilte er durch Handauflegung und erstaunte über ihren Unglauben. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers kennt. Aber man stolpert darüber, weil Jesus in seinem Kerngeschäft versagt. Das, was er alltäglich tun konnte und machte, konnte er plötzlich nicht. Und sowas kann natürlich nur glaubhaft erwähnt werden, wenn die Leute wussten, dass er auf der anderen Seite viele, viele Wunder tat. Jesus ist hier interessanterweise schwach und machtlos. Und hier staunt nicht das Volk, wie es sonst nach den Wundern immer heißt, alles Volk staunte und pries Gott, sondern hier staunt Jesus. Und nicht über ein Wunder, sondern über sein Versagen. Und über den Unglauben, der dieses Versagen mit verursacht. Der Glaube ist hier nicht das Resultat, wie im Johannesevangelium, wo es nach einem Wunder heißt, sie sahen und glaubten, sondern eben ein Teil des Wundergeschehens selbst. Den Teil, den der Mensch zu erbringen hat, damit ein Wunder geschieht. Ich weiß, das ist provokant, aber ich will es wirklich zuspitzen zu einem Satz, wo Glaube ist, dort können Wunder geschehen. Wo Glaube ist, dort können Wunder geschehen. Wunder, Gnade, Heilung werden eben nicht im Gießkannenprinzip willkürlich ausgegossen, sondern Gott kann wirken, wo Menschen sich öffnen, Wunderbares erwarten. Jetzt mag man einwenden und sagen, was ist denn das für ein Gott? Immer von den Hauptamtlichen die Kinder. Was ist das für ein Gott, der sich für ein Nein der Menschen interessiert und daran hindern lässt? Das passt in dieses Gottesbild. Das ist nämlich ein Gott, der unser Ja will, der unser Ja aus freien Stücken will, der uns die Freiheit gegeben hat, Ja zu ihm zu sagen oder eben auch Nein. Zurück zur Ausgangsfrage. Müssen wir an Wunder glauben? Niemand muss an Wunder glauben. Wir glauben nicht an Wunder, sondern wir glauben an den dreieinigen Gott, der hier dargestellt ist. Jesus, Gott der Vater und der Heilige Geist. An den sollten wir glauben, aber an Wunder müssen wir nicht glauben. Aber man darf natürlich an Wunder glauben. An diese, Klaus Berger hat es mal genannt, Liebesbeweise Gottes. Gott wirkte damals Wunder, davon bin ich überzeugt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es heute immer wieder kleine und große Wunder gibt. Und ich bin froh darüber, dass es Wunder gibt. Denn was wäre unser Glaube ohne Wunder? Was übrig bleibt, wäre, finde ich, ein armseliger Glaube. Ein armseliger Glaube, der sich auf moralische und ethische Bedingungen bezieht, aber mehr nicht. Dann wären unsere Gebete therapeutische Selbstgespräche, die irgendwie nicht schaden, aber auch nicht richtig nutzen. Wenn es keine Wunder gibt, wird das Abendmahl, was wir nachher feiern, zum reinen Gedächtnis gefeiert. Ach, wir erinnern uns, wie das damals war. Wenn es keine Wunder gibt, dann brauchen wir auch Weihnachten nicht zu feiern, weil dann ist Weihnachten ein verlogenes Fest, bei dem sich Leute bereichern und der Einzelhandel ein Riesengeschäft macht. Und wenn es keine Wunder gibt, dann können wir einstimmen in den Chor derer, die sagen, Ostern ist keine reale Auferstehung, sondern der Herrgott ist in meinem Herzen auferstanden. Wenn es keine Wunder gibt, dann kann Gott uns nicht mehr überraschen, sondern ist ziemlich berechenbar. Und ich benutze dieses Bild von Jay gerne, der gesagt hat, dann packen wir Gott in ein kleines Schächtelchen und können ihn uns in die Hosentasche stecken und rausholen, wenn wir ihn brauchen. Die Bibel ist anders. Die Bibel definiert Gott durch Wunder und sagt, die Wunder zeigen auch die Göttlichkeit Gottes. In dem Psalm heißt es, du bist der Gott, der Wunder tut. Gelobt seid Gott der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Wir danken dir, Gott, wir danken dir und verkünden deine Wunder. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit und allen Völkern von seinen Wundern. All das sagt die Bibel. Und Klaus Berger, den ich in der Vorbereitung viel gelesen habe, schreibt in seinem Buch, Darf man an Wunder glauben? Wollte man die Wunder des Neuen Testaments ausklammern, blieben nur Vernunft und Moral übrig. Mir will aber erscheinen, dass ein Christentum auf der Basis von Vernunft und Moral allein keine Zukunft haben kann. Belegen kann ich dies anhand von Rückmeldungen aus dem Bereich des Religionsunterrichtes, der fast in der Regel nur noch der Themenliste Beziehung, Freundschaft, Ehe, Umweltschutz folgt. Und die Schüler melden sich dann zum Philosophieunterricht um, weil dort die wirklichen Themen wie Sünde, wie Gott, wie Stellvertretung behandelt werden. Und die Erwachsenen, die an den theologischen Kernthemen interessiert sind, wandern in evangelikale oder gar fundamentalistische Gruppen ab. Ja, für uns Protestanten sind die Wunder etwas peinlich. Dennoch möchte ich Mut machen, an Wunder zu glauben. Und ich glaube auch, dass heute noch Wunder passieren. Und schön, dass DJ Celeb heute hier ist, weil in dieser Wunderfrage können wir uns einfach an unserer Partnergemeinde in Nairobi in Kenia orientieren. Als ich dort vor 2 Jahren predigte, was ein Privileg war, vor 2000 Menschen predigen zu dürfen, 2-mal hintereinander, habe ich uns Deutsche ein wenig flapsig, um eine gute Atmosphäre zu schaffen, auf den Arm genommen und habe gesagt, ihr Kenianer, ihr habt Power. Wenn ihr tanzt, dann springt ihr und dann passiert was. Wenn wir Deutschen tanzen, stehen wir an der Theke und bewegen höchstens mal den kleinen Finger. Wenn ihr Kenianer betet, dann geht ihr auf die Knie, ihr hebt die Arme und der ganze Körper betet und lobt Gott. Wir falten unsere Hände, senken unseren Kopf und werden andächtig still. Und das dritte Beispiel war, ihr Kenianer erwartet Wunder. Tag für Tag. Und wir Deutschen nicht, weil Wunder sind so schwer zu planen. Und dieser salopp dahergesagte Satz entpuppte sich in den 10 Tagen, in denen wir in Kenia waren, als wahr. Überall passieren dort Wunder. Überall. Zu Nairobi Chapel kommen mittlerweile weit über 4000 Menschen. Pastor Oskar hat gesagt, wir wollen 30 Gemeinden in den nächsten 15 Jahren gründen. Und dann hat er gesagt, wir rechnen ohne Gott. Lasst uns mit Gott rechnen, dann gründen wir 300 Gemeinden. Und der letzte Stand war, sie sind jetzt schon bei über 50 Gemeindegründungen. Warum passiert das in Kenia, dass Gemeinden gegründet werden und von 50 auf 500 Leute wachsen innerhalb eines Jahres? Warum passiert es in Kenia, dass Menschen an Leib und Seele gesund werden? Warum passieren dort Wunder und bei uns so selten? Ich glaube, weil sie Wunder erwarten. So einfach ist es, weil sie Wunder erwarten. Weil sie Wunder erwarten. Und jetzt kann man sagen, wie sollen wir diese Erzählungen von Gemeindeexplosionen, von Wachstum, von Heilung bewerten? Natürlich, wir können. Fabian hat letzte Woche gesagt, dass er in der Gemeinde in Afrika, in Kenia, sich entschuldigt hat für den Stolz uns Deutschen gegenüber, den afrikanischen Mitchristen. Ja, wir können natürlich das alles als naiven Glauben abtun und sagen, wir hatten die Auferklärung und in so rückständigen Gesellschaften wie in Kenia oder wie in China, da glauben die Wunder, da glauben die an Wunder und da passieren die Wunder noch. Ich frage mich dann immer, warum diese Menschen aus dieser Position, woher sie ihr Wissen haben. Warum sind sie sich so sicher? Gott selbst hat anscheinend noch nicht gemerkt, dass man in Afrika keine Wunder tun darf. Und dass man in China keine Wunder tun sollten, weil wir Europäer das nicht für richtig halten. Anscheinend kann unser Gott in solchen Ländern noch viel bewegen. Deshalb, ich glaube, wir können mit kindlichem Vertrauen Gott um Wunder bitten. Und ich glaube, christlicher Glaube ist auch Wunderglaube, ja. Und ich habe keine Antwort darauf, warum Wunder passieren, warum manche Gebete nicht erhört werden, warum Großes und Kleines hier und auswärts immer mal wieder passiert. Aber ich glaube schon, dass wir uns mit einer Frage auseinandersetzen sollten. Geschehen bei uns vielleicht so wenig Wunder, weil wir sie nicht erwarten und nicht daran glauben? Geschehen bei uns so wenig Wunder, weil wir nicht daran glauben und sie gar nicht mehr erwarten? Die Bibel ist eindeutig. Sie bezeugt im Alten und im Neuen Testament immer wieder, dass Gott große Dinge tut, die nicht zu erforschen sind und Wunder, die nicht zu zählen sind. Amen.
Ja.
Rudolf, du hast eine amerikanische Frau, frage die. Die kann sich in das amerikanische Denken rein verstehen. Das ist ein Zeitungsartikel, findet ihr im Internet von der Süddeutschen Zeitung, die darüber berichtet hat, ein bisschen gekürzt. Ich weiß es nicht, wo das Eis genau war.
Ich würde gerne fragen.
Ja, gerne, Lenny.
Wie kann ich denn in unserem Glaubenssystem, das wir haben, ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist, glauben, wenn ich nicht an das Kardinalwunder der Auferweckung glauben würde? Also mindestens das muss ich mir einkaufen, wenn ich in diesem
genau.
Verein Mitglied sein möchte.
Genau. Da hast du recht, das sehe ich auch so. Interessanterweise zeigen ja Umfragen, dass, ich weiß nicht, ein Drittel auch der Kirchenmitglieder nicht an die leibhaftige Auferstehung glauben. Also, wie gesagt, da bin ich mit Berger und ich hoffe mit dir auch auf einer Linie, dass dann der Glaube ziemlich arm ist, weil er dann wirklich sich in Moral und vielleicht einer frommen Erbauung begrenzt.
Ja, die dann auch gleichzeitig ja Gott ausschließt und von daher dann rückschlüssig auf die Fragestellung, müssen wir Christen an Wunder glauben? Eigentlich nicht das offene, ja, keiner muss, sondern ist doch eher die Engführung auch.
Okay.
Ja, wir müssen. Weil ohne den auferweckten Christus, der dadurch Herrlichkeit Gottes Sohn irgendwie darstellbar wird, fehlt uns doch dieser ganze Teil.
Stimmt, vielleicht kann man Glauben durch Bejahen ersetzen. Ich habe immer gesagt, auch wenn Leute sagen, ich glaube an die Bibel, dann sage ich, ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube an Gott. Ich glaube, dass in der Bibel Gott bezeugt ist, das schon, aber nicht glauben, vielleicht war das eine Wortglauberei, aber du hast recht, bejahen würde ich das nennen, die Auferstehung bejahen und für wahr erkennen. Ja. Genau.
Da ist noch eine Frage.
Ich finde, ein Wunder ist auch eine subjektive Wahrnehmung. Was vielleicht für mich ein Wunder ist, ist für dich kein Wunder. Und eine Bewahrung sehe ich schon als Wunder an. Ja. Ja, Lenny nochmal. Auch Theologe.
Nur kurz.
Weil du vorhin das Markus-Evangelium auch hattest. Das erste Wunder, was dort von Jesus ja mit berichtet wird, ist, dass er, Markus, keine Ahnung, 2, in die Synagoge geht und mit einer neuen Lehre mit Vollmacht redet.
Genau.
Und selbst diese neue Lehre wird als Wunder von den Pharisäern angesehen und sie fragen sich, woher hat er diese Kraft? Sie fragen noch nicht mal, tut er das wirklich, sondern woher hat er diese Kraft? Also in der Weite dessen, was als Wunder irgendwie gesehen werden kann, laut der Bibel allein schon die frohe Botschaft.
Genau. Und dass Menschen zum Glauben kommen, ist auch schon ein Wunder oftmals.
So, wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann lasst uns jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Wir singen aber erst noch mal ein Lied. Ja?